Landwirt Podcast.
Hallo, liebe Landwirt-Fans. Willkommen zu der neuen Episode von unserem Landwirt-Podcast. Heute darf man zu Gast sein beim Michael Happel. Der hat eine ganz besondere Geschichte. Und zwar ist er Landwirt und Lohnunternehmer in Namibia. Herzlich willkommen bei uns.
Ja, servus, Christi.
Möchtest du kurz einmal vorstellen?
Ja, also für mich, ich bin gebürtiger Österreicher, bin bis vor 15 Jahren in Österreich gewesen, habe da ein Unternehmen gehabt und bin dann vor 15 Jahren auf dem elterlichen Betrieb nach Namibia gegangen und bin heute 50 Jahre alt, habe zwei Kinder, eine Frau natürlich und habe einen landwirtschaftlichen Betrieb und vor allem ein Lohnunternehmen in Namibia. Und ja, das ist eigentlich einmal so die Eckdaten, hätte ich einmal gesagt.
Der elterliche Betrieb, wie kann ich mir das, also du bist ursprünglich aus Österreich?
Ja genau, ich komme ursprünglich aus Österreich. Meine Eltern haben da in Österreich eine Landwirtschaft gehabt, einen kleinen Betrieb mit 35 Hektar Ackerbau und 10 Hektar Weinbau und einen kleinen Buschenschank. Und mein Vater hat gesundheitsbedingt zeitlich aufhören müssen und hat sich 1993 in Namibia eine Farm gekauft für seinen Alterswohnsitz, wo er als leidenschaftlicher Jäger einfach jagen gewollt hat. Und da haben wir ihm damals die Farm gekauft, die hat 5000 Hektar. Und wir haben immer Jagdschwamm gemacht und haben vor ein paar Jahren dann umgestellt auf Rinder. Also wir haben aufgehört mit der Jagerei, weil für mich das Thema war Lohnunternehmen oder Jagd. Beides war mir zu viel oder geht einfach nicht, beides unter den Hut zu bringen. Und dann habe ich mich mehr, Gott sei Dank, fürs Lohnunternehmen entschieden. Zwischen ist dann Corona eingefallen, das hätte uns richtig weh da in Tourismus. Und deswegen auch elterlicher Betrieb oder ja, bin eigentlich seit Anfang auch schon Mitbesitzer von der Farm gewesen, seit 1993.
Okay, das ist ja richtig spannend. Wie ist dein Vater draufgekommen, dass er sich ausgerechnet in Namibia eine Landwirtschaft kaufen? Wie waren damals irgendwie die Bedingungen recht gut oder hat ihn das einfach persönlich gereizt?
Nein, das ist komplett persönlich. Also der Vater hat Kinderlähmung gehabt und der Vater hat sich schwer da in Österreich erhoben mit der Feigten, mit der Köden. Und irgendwann hat ein Freund von ihm angerufen und sagt, pass auf, wir fahren nach Namibia jagen. Und sagt, du spinnst. Sagt er, nein, wir haben schon die Flüge gebucht. Schau, dass du mit dem Rhythmus nicht mehr fertig wirst. Wir fliegen. Nicht? Das war im November. Und der Vater ist damals mit zwei Stecken gegangen. Nicht? Und wie er zurückgekommen ist, hat er keine Stecken gebraucht. Und hat gesagt, weil da unten lebe ich um 10 Jahre länger. Ja, jetzt wieder 90. Lebt noch immer. Und Gott sei Dank sind wir sehr dankbar dafür. Er ist gesund. Und und dann, das war 1992. Und also 1990 war das erste Mal jagen unten, 1992 haben sie über eine Hochzeit gehabt, meine Eltern. Und dann sind sie nach Namibia geflogen und Südafrika und haben sich schon verschiedene Farmen angeschaut. Hat der Vater schon ganze Listen mitgehabt und ja, und im März 1993 haben wir die Farm gekauft. So einfach war das unter Anführungszeichen.
Werbung. An der Stelle möchte ich mich kurz bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken und darauf hinweisen, dass unsere Berichterstattung nur durch Abonnenten unserer Fachzeitschriften möglich ist. Damit wir noch länger solche Projekte wie den Podcast oder den YouTube-Kanal fortführen können, brauchen wir also eure Unterstützung. Alle Infos zu unseren Fachzeitungen und zu den Abos und Bestellmöglichkeiten findet ihr unter www.landwirt-media.com. Weiter geht's.
Ich kann mir ja persönlich jetzt gar nichts vorstellen. Also wo liegt Namibia eigentlich auf dem afrikanischen Kontinent und wie kann man sich da grundsätzlich so Landwirtschaft vorstellen?
Namibia liegt ganz im südlichen Afrika, ganz unten am Zipfel, an der Westküste, war Deutsch Südwest damals die alte deutsche Kolonie und hat dann eine Zeit lang, also jahrelang zu Südafrika gekehrt und ist 1990 unabhängig geworden. Und wie kann man sich die Landwirtschaft vorstellen? Im Grunde genommen ist es eine Halbwüste, also ein Buschland, hauptsächlich Freiland-Rinderhaltung. Das ist das Hauptthema in der Landwirtschaft in Namibia. Und es gibt natürlich einen Ackerbau weiter oben im Norden und auch im zentralen Gebiet. Das ist halt dann alles unter Besprühung. Es gibt zwar ein bisschen Trockenlandbau, also ohne Besprühung halt, aber es ist halt sehr, sehr hoch risikobehaftet. Ne? Also du weißt halt nie, geht's gut oder geht's nicht gut? Also, ich habe jetzt 3 Jahre hintereinander aufgebaut und ich konnte nur eine Ernte eingefahren. Also, das ist halt schon gut. Wir sind halt durch eine sehr, sehr lange Trockenheit jetzt durchgegangen. Aber es ist halt sehr unsicher, nicht? Du kannst eigentlich sagen, von 10 Ernten, 3 Ernten sind sehr gut, 3 Ernten sind, na ja, und den Rest schreibst du. Das musst du halt bewusst sein, ohne Besprechung.
Wie schaut es da allgemein mit Niederschlag aus? Also wie viel Niederschlag habt ihr circa im Jahr und wie verteilt sich der?
Also grundsätzlich, wir bei uns auf der Farm, wir liegen in einem sehr guten Niederschlagsgebiet. Wir haben so zwischen 400, 430 mm Jahresniederschlag. Das ist jetzt genau gegengesetzt, weil wir quasi auf der Südhalbkugel sind. Wir haben in etwa, also von Dezember fängt der Niederschlag an und geht dann bis in April rein. Also das ist komprimiert halt auf 4 Monate. Und in der anderen Zeit haben wir quasi null Niederschlag. Nicht? Und das ist halt unser Problem, auch für das ganze Bodenlebewesen und allen drum und dran, dass uns der Boden einfach so arg austriggert und dann halt die große Hitze erzieht.
Wie ist grundsätzlich die Bodenfruchtbarkeit? Also wie setzt sich der Boden zusammen, pH-wertmäßig und von der Wertigkeit?
Also von der Wertigkeit ist er halt, also wenn du jetzt dann nicht unter Besprühung arbeitest und mit Mineraldünger arbeiten kannst, ja, kannst du im Grunde genommen nicht allzu viel machen. Der Boden ist sehr sandig, teilweise ein bisschen lehmig, kommt jetzt drauf an, wo du halt bist, nicht? Wasser ist, alles was jetzt ein Besprühungswasser ist, ist halt sehr kalkhaltig, weil es halt sehr viel Kalk im Boden gibt. Und ja, Salz, Versalzung vom Boden ist natürlich ein Thema bei der vielen Besprühung, nicht? Weil, sag jetzt mal, wenn du zum Beispiel einen Weizen baust den im Juni über die Winterperiode, ja, da gehen rauf bis zu 1000 mm Regen, was die geben, also Besprühung. Also ich bin der Meinung, es geht mit weniger. Wir haben auch schon bewiesen, dass es mit weniger funktioniert, also dass wir die, ziemlich die gleichen Erträge mit neuem Wasser bringen können. Aber ja, das ist halt sehr eingefahren, das hat man immer schon so gemacht, das wird so gemacht. Pro Tonne Weizen, was du ernten willst, musst 100 mm Regen geben. Und ja, so sprich, wenn du 10 Tonnen dreschen willst, dann musst du 1000 mm Wasser geben. Wir haben jetzt letztes Jahr einen Versuch gemacht, wo wir mit 540 mm Regen 11 Tonnen dreschen haben. Also man sieht, das ist auch anders möglich.
Und welche Kulturen werden da hauptsächlich anbaut, jetzt abgesehen vom Weizen?
Also Weizen natürlich im Winter als Wintergewächs oder Hafer, für Grünschnitthafer, jetzt entweder zum Silieren oder halt dann zum Schneiden und Pressen. Und dann natürlich hauptsächlich Mais. Weißer Mais ist ja die Grundnahrungsmittel. Für weißes Maismehl wird da erzeugt. Das ist das Hauptnahrungsmittel von der Bevölkerung. Und dann werden natürlich noch Grundbohnen sein, Erdnuss, sorry. Also manchmal muss ich schon ein bisschen umdenken. Also wie gesagt, die Erdnuss ist nur auch so eine Kulturpflanze, was produziert wird zum Verkauf. Sonnenblumen sind ganz, ganz wenig bei uns in Namibia. Aber wie gesagt, eigentlich kannst du sagen, Sommergewächs, Mais oder Sorghum für Silieren oder Mais zum Dreschen. Und dann halt im Winter eben Hafer und Weizen.
Wie schaut die Vegetation da allgemein aus? Also wie oft könnt ihr da ernten? Wie viele Zyklen baut ihr? Das kann man sich als Österreicher schlecht vorstellen, mit einer kurzen Vegetationsperiode.
Also wenn man es jetzt sehr intensiv betreibt, dann schafft man drei Kultivare in einem Jahr auf einem Besprühungszirkel. Also dann fangst du quasi fange jetzt quasi im Winter an, im Juni. Wenn du im Juni in Weizen pflanzt, dann dreschen wir ungefähr im Oktober, November. Nicht? Und dann kannst du zweimal Silagekugels bringen. Das geht sich dann wieder aus von der Zeit her, so ganz knapp. Nicht? Was halt viel machen, ist, die machen Hafer, Grünhafer, den schneiden wir Anfang September. Wenn er weggeschnitten ist, dann kommt Silage-Kugelrutz bis in Dezember, silierst den Kugelrutz weg und gehst dann her und pflanzt einen Körner Mais für den Trusch-Kugelrutz.
Jetzt ist es so, du hast ja gesagt, das Jagdgeschäft habt ihr an den Nagel gehängt und ihr seid in die Rinderhaltung eingestiegen. Wie kann man sich Rinderhaltung vorstellen? Was ist da traditionell und wie machst du das?
Also grundsätzlich traditionell ist es so, es gibt die Mutterkuhbetriebe, die was die Absetzkälber verkaufen. Also man muss dazu sagen, Absetzkälber ist quasi Mutterkuhhaltung. Ja. Absetzen heißt 6 Monate ungefähr, 7 Monate. Absetzgewicht zwischen 200, 240 Kilo, das ist ungefähr die Größenordnung. Ja. Und dann gibt es die sogenannten Spekulanten, sagen wir dazu. Also der kauft quasi den Absetzer und macht ihn dann zum Ochsen oder zum Stier, zum Schlacht, also zum schlachtfertigen Körper. Gibt wenig Betriebe, die was beides machen. Der was sagt, ich habe meine eigene Mutterkuhhaltung und mache bis zum Schlachttier. Ich glaube einfach, um für die Zukunft gerüstet zu sein, wird das ein Thema werden. dass sie da mehr und mehr in die Richtung sich das überlegen müssen. Viele sagen halt, ja, ich kann halt nicht so eine große Herde halten auf meiner Fläche, was ich habe. Ist alles Freilandhaltung. Also du hast quasi, und die Farm hat, sage ich jetzt, im Durchschnitt 5000 Hektar Einheitsgröße. In unserem Gebiet, je schlechter das Gebiet, je größer die Fläche, je besser das Gebiet, je kleiner die Fläche. Es gibt wenige Farmen, die was unter 4000 Hektar sind. Das sind dann meistens irgendwann einmal geteilte Farmen. Aber ursprünglich war das so, dass man die Farmen in die Größe gebracht hat, wo man sagt, das ist eine Lebenseinheit. Da kann ein Farmer Leben machen vor 120, 130 Jahren, wie sie die Farmen aufgeteilt haben.
Woher kommt es, dass man da die Farmen jetzt in diese Größen einteilen hat? Kommt das aus der Kolonialzeit oder wie? Wer hat die Seite?
Ja, ganz genau so ist es. Es kommt aus der Kolonialzeit. Nicht? Also die haben sich einfach damals damit auseinandergesetzt und haben gesagt, okay, um vernünftig farmen zu können, in dem Gebiet wachst du 5000 Hektar, damit du nur Weide hast und auch über die trockenen Jahre wieder den ganzen Kuhstock oder Rinderstock halten kannst. Nicht?
Von welchen Durchschnittstemperaturen reden wir da?
Also wir haben im Winter haben wir in der Nacht bis zu minus 10 Grad. Also wir haben wirklich Frost da bei uns auf der Farm. Es gibt Gebiete, wo es gar keinen Frost gibt, aber bei uns im zentralen Hochland haben wir auch Minusgrade und dann unter Tags geht es auf bis auf 18, 20 Grad. Also wir haben sehr starke, weil wir halt auf 1600 Meter Seehöhe liegen, dadurch haben wir sehr starke Tag-Nacht-Schwankungen. Im Sommer, ja, das Schlimmste sind Ende November, Anfang Dezember, sage ich immer, da kommen wir teilweise auf Tagestemperaturen von 39, 40 Grad. Und ja, halt knallende Sonne und durch die Höhenlage hast du extrem hohe Bodentemperaturen. Das ist halt auch so ein Thema von uns, wo wir sehr damit zu kämpfen haben.
Und die Viecher, haben die da irgendwie eine Beschattung oder sind die da einfach draußen?
Nein, die sind einfach draußen und die haben natürlich, die Farmen sind unterteilt in Camps, so sagen wir dazu. Das sind zwischen, je nach Betriebssystem, zwischen 120 Hektar Camps bis zu 500 Hektar hat ein Camp. Und da sperrst du dann quasi deine Rinder ein. Und wenn das abgeweidet ist, schiebst du es auf das nächste Kamm.
Also machst du auch die traditionelle Mutterkuhhaltung oder Weidehaltung? Oder welche Art von Rinderhaltung strebst du an?
Also grundsätzlich ist es so, dass ich jetzt am Anfang natürlich auch den ganz konventionellen Weg gegangen bin. Wir haben jetzt einmal die 5000 Hektar unterteilt in Kamps. Wir haben Druck gebaut, wir haben die Zäune gebaut, wir haben die Wasserstellen gebaut. Wasserversorgung, bordlicher Bord. Also das haben wir alles, habe ich alles aufbauen müssen. Das habe ich jetzt in den letzten Jahren gemacht. Ich habe natürlich auch mit den ganz normalen Rinder angefangen, um Rinder zu kaufen, die abzufertigen und dann zu schlachten. Aber habe konform für mich Zuchtherde angefangen zu aufbauen und das sind die Chianinas, was eine italienische Rasse ist. Ich bin sehr happy damit. Das ist das größte Rind auf der Welt, was es gibt. Eine der ältesten Rinderrassen, was es gibt. Ich will eigentlich eine Mutterkuhhaltung machen, wo ich mein eigenes Kälber produziere und die Idee war, dass wir bis am Ende des Tages so weit kommen, dass wir sogar selber auf der Farm schlachten.
Was ist so allgemein jetzt die typische Rasse? Also im Moment kaufst du deine Einsteller zu, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, oder?
Ja, genau. Wir kaufen momentan auch Versteigerungen. Es ist jede Woche sind ein paar Versteigerungen in unserem Gebiet. Also entweder, also es sind halt Ortschaften, die halt zwischen 60 und 150 Kilometer weg sind von uns. Und da gibt's halt immer, an einem Mittwoch ist dort Versteigerung, Donnerstag ist dort Versteigerung und dann passt auch Versteigerung. Wenn du verkaufen willst, dann bringt der was verkaufen will, bringt seine Absetzer dorthin und wir kaufen die Absetzer dann und messen die quasi zum fixfertig für den Schlachthof. Die Rinderrassen, was es gibt, also es gibt sowohl Braunvieh, es gibt Simmentaler, was Fleckvieh ist, natürlich der Brahmane, was Indicus ist natürlich ein Thema. Dann gibt's den Guni, das ist so eine kleine Rasse, relativ kleine Karkasse, und hauptsächlich der ganze kommerzielle Bereich der Rinder sind alles Kreuzungen. Also, das sind zwischen Simmentaler mit Brahman, zwischen, Simbra ist eh schon Simmentaler Brahman-Kreuzung, das ist schon eine eigene Rasse heutzutage. Dann gibt's den Beefmaster, also, aber hauptsächlich ist, ja, ein kommerzielles Rind wird einfach immer wieder kreuzt, ne?
Und warum, wo siehst du das große Potenzial in die Chianinas?
Wenn man sich davon bewusst ist, dass man es ein bisschen anders machen will, so wie es ich machen will, wir haben heuer die ersten Silagen eigen auf der Farm mit Cross-Silage gemacht, wir haben gute Erfolge damit gehabt. Damit war es eigentlich fast jedes Jahr, kann ich mehr Silage produzieren, weil wir selber auf der Farm, auf meiner Farm zu wenig Wasser haben, dass wir mit Besprühungsanlagen arbeiten könnten. Und ich will einfach den Weg gehen, dass ich sage, ich produziere mein Futtermittel und mache nicht nur Weidehaltung und dadurch passt der Kleininnahmen für mich aus dem Grund, erst einmal, das Wachstum passt für mich, mit dem Gras, was wir haben, das haben wir gesehen, die Rasse, ich sage immer, du musst das machen, was du mit dem Herzen tust und die Rasse ist für mich einfach so faszinierend, diese riesen Ringviecher, was einfach so angenehm sind zum Hantieren und der ist nicht irgendwie komisch oder selbst die hören manchmal aufs Wort, wirklich der eine Bulli von mir, der hat ja noch Kassen, habe jetzt verkauft, weil in die Zucht nicht mehr reinpasst, aber wenn du den gesagt hast, er soll rechts gehen, dann geht er rechts, ja, also das ist echt krass, sehr, sehr menschenbezogen, also immer auch an eine Person sehr stark bezogen, vor allem die großen Bullen. Ja.
Welche Tageszunahmen schafft man da mit deinen Futtermitteln?
Ich muss sagen, wir haben jetzt da die erste Charge so angefangen. Also wir wiegen grundsätzlich alle 3 Monate alle Rinder. Das ist, wir treiben die alle 3 Monate zusammen, wir wiegen die alle 3 Monate, damit ich einfach Zahlen in der Hand habe, um zu entscheiden, in was für Richtung sind wir unterwegs, passt das und so weiter und so fort. Nur in der Weidehaltung, in der Regenzeit, wenn es grün ist, ja, also wenn wir frisches, grünes Gras haben, dann haben wir beim Kianina ein Wachstum bis zu 2,2 Kilo am Tag. Also das ist schon beeindruckend. Wir merken aber natürlich, sobald das Gras ins Auswachsen anfängt, also wenn es Ende der Regenzeit geht und das Gras fängt mehr Faserstruktur zu kriegen an und es wird länger, es ist in die Saat gegangen, dann knickt uns einfach einmal der Zuwachs für die nächsten 3 Monate, haben wir dann gesehen, kriegt er uns runter auf unter 1 Kilo. Nicht? Und dann kommt natürlich die trockene Winterzeit, wo alles trocken ist, gelb ist, wie ein Stroh ist, das ganze Weidegras, was im Stehblim ist. Nicht? Und dann hast du im Kianina das Problem, dass er da halt steht. Nicht? Und jetzt haben wir das erste Mal Versuch gemacht mit der Silage, was wir gemacht haben, und haben ein Lot quasi ins Feld wieder zurückgeschickt und haben das andere Lot auf der Silage gehalten. Und dann sind wir mit der Silage quasi auf ein Wachstum von ungefähr 1,85 Kilo am Tag kommen.
Nur jetzt mit Silage und Gras im Endeffekt oder gibst du noch Kraftfutterkomponenten dazu?
Wir haben heuer das erste Mal selber Ackerbohnen produziert und Sorghum, Körnersorghum. Das haben wir gemahlen und das haben wir natürlich einen gewissen Anteil. Wir haben so ungefähr 700 bis 800 Gramm Körnermais, Sorghum und Ackerbohnen gemischt. Malen und dazugeben. Und dadurch haben wir eigentlich unser Wachstum relativ gut halten können. Das sind jetzt so die ersten Schritte. Deswegen bin ja, wie wir in Kontakt gekommen sind, mit Robert Windauer in Kontakt, weil ganz einfach bei ihm auch jetzt so die Rinder Masterclass weitermachen werde und dann eine 1:1-Beratung im nächsten Jahr anstrebe. Wir sind schon länger in Kontakt, weil ich gesagt habe, ich würde es mit ihm machen, weil das, ich sage immer so, wenn du wo Unterstützung kriegen kannst, hol dir die, weil du magst so schnell ein Glanzfäller und der kostet viel mehr, als was die so eine Beratung von einem Fachmann kostet. Und solche Sparringpartner, sage ich immer, sind immer wichtig, wenn du irgendwas entwickeln willst.
Mhm. Welcher Schlaggewicht strebst du dann an bei den Kianinas?
Grundsätzlich kommen wir vielleicht kurz sogar in Namibia, was ist momentan der Markt? Mhm. Der Markt ist Karkass lebend, also nicht Karkass, sondern am Hof lebend, werden die Rinder zwischen 550 und 620 Kilo geschlachtet. Teilweise auch drunter, ja. Das heißt, das Ziel ist, dass wir nicht unter 260 Kilo Karkass kommen. Das heißt, es ist weit von dem entfernt, was in Europa Standard ist. Aber Namibia ist einer der Hauptexporteure im südlichen Afrika, in die EU. Und ist schon seit über 40 Jahren jetzt. Und jetzt merken sie halt einfach, diese ganzen mittleren und kleinen Karkassen verkaufen es schwierig in europäischen Markt eine. Und daher kommt auch der Trend, dass man jetzt versucht, ein bisschen größere Karkassen zu machen. Das funktioniert mit einer Weidehaltung dann schon schwierig nicht, weil du schaffst es aber nicht in 24 Monaten in einer Weidehaltung 750 Kilo Leben zu machen. Das ist unmöglich, das ist nicht machbar. Weißt du halt einfach, du hast 3 Monate starkes Wachstum, 3 Monate schwaches Wachstum, 6 Monate Standzeit.
Mhm.
Und dadurch, wenn du jetzt bald mit dem Kalb herfällst, ja, dann sagst du, ich spähe gerade, wenn die Trockenheit ist, ja, dann hast du einmal 6 Monate kein Wachstum, dann hast du 6 Monate Wachstum, dann hast du wieder 6 Monate kein Wachstum, dann brauchst du nochmal 6 Monate. Das heißt, am Ende des Tages ist es Fisch 30 Monate alt, wenn es in die Schlachtung ist. Und dann ist es vorbei mit einem A oder AB-Grad.
Wie kann man sich jetzt die Händler- und Schlachthofstruktur vorstellen?
Also grundsätzlich, Händler in dem Sinn haben wir ja nicht. Wir haben diese Versteigerungen, wo, wie gesagt, der Verkäufer hinbringt, der Käufer kauft. Und die Schlachthofstruktur ist so, wir haben zurzeit 3 Exportschlachthöfe. kriegen jetzt einen vierten dazu. Wir schlachten in Namibia so ungefähr 200.000 Karkassen Export im Jahr. Und dann kommen nochmal so 150.000, schätze, für den lokalen Markt. Also jetzt Richtung Südafrika, Richtung Angola, nach Norden auf. Ja, das ist ungefähr die Größenordnung.
Wie hoch ist der Selbstversorgungsgrad mit Rindfleisch in Namibia? Weißt du es in etwa?
Also der Selbstversorgungsgrad wäre sicher bei 100%, nur leider passiert es halt so nicht. Das ist halt wie so in grünen Ländern, habe ich auch schon gesehen, dass ich beim Wildhändler war, Fleisch allein, und dann stehen dort die Karton mit australischem Rindfleisch. Dann fragst du halt schon, wenn es ein Exportland, also wirklich großer des Fleisches Export geht, warum versorge ich das Land selber nicht? Aber ja, dann sind wir wieder beim Preis. Nicht?
Wie schaut die Ernährung von der Bevölkerung aus? Ist Namibia ein Land, was viel Rindfleisch braucht, oder wird das meiste, was produziert, dann auch?
Naja, grundsätzlich ist es halt so, dass der Wohlstand halt schon noch ein bisschen an der unteren Grenze ist. Das heißt, Hauptgrundnahrungsmittel sind einmal Zucker und Maismehl. Das ist einfach die Grundversorgung. Und dann kriegen halt gerade die, was jetzt im ländlichen Bereich arbeiten, also alles auf die Farmen, die kriegen dann extra nur Rationsfleisch, wo jetzt sehr viel Wildfleisch natürlich verwendet wird, weil das halt da ist. Und dann halt auch die, auch zum Teil Rindfleisch. Aber grundsätzlich, ja, ist der Großteil ist einfach Exportware, ne?
Wie ist das? Weil, sag mal, eine Farm mit 5000 Hektar, da hast du wahrscheinlich auch ein paar Angestellte, oder?
Ja, ich glaube, momentan laufen wir so bei 25 Angestellte, was beim Jahr nicht, ja.
Wie ist da die Verständigung mit dir und also wie kann man sich da an Verdienst von dir vorstellen?
Ich glaube grundsätzlich immer, die Amtssprache ist eigentlich Englisch. Die Umgangssprache ist Afrikaans, was aus dem ehemaligen Kapholländischen kommt. Und dann gibt es natürlich die ganzen Treibsprachen, also die ganzen Stammesprachen. Wir sprechen 95% Afrikaans natürlich, außer jetzt bei den Ämtern musst du Englisch reden, das was auch okay ist. Ist er quasi zum Unterricht in der Schule verwendet. Und ja, die Verdienste liegen zwischen der ganz, ganz einfache Farmarbeiter liegt so bei 150 bis 180 Euro umgerechnet im Monat. Und die guten Angestellten bei mir laufen jetzt so bei 1200 Euro ungefähr.
Das heißt,
die Spanne ist relativ breit, nicht? Je besser der Mann, je mehr kriegt er.
Aber das heißt, dass man eigentlich, wenn man in Namibia in der Landwirtschaft angestellt ist und sich gut anstellt, eigentlich einen guten Verdienst erwirtschaften kann für sein Land.
Ja, man muss dazu bei mir sagen, ich als Lohnunternehmer habe jetzt halt sehr viele, die was halt Maschinen fahren, und der kriegt halt einen anderen Lohn als wie jetzt der ganz normale Arbeiter. Der Rinderjunge, der mit dem du jetzt zusammenarbeitest und die Rinder zusammenwachst und so, der kriegt halt relativ wenig Lohn eigentlich. Aber da muss man auch dazu sagen, da ist halt eine Ausbildung nicht vorhanden. Nicht?
Ja.
Viele davon können weder lesen noch schreiben. Ja. Also das ist halt schon eine, wir haben eigentlich Schulpflicht, aber ja, wenn es beim 6. oder 7. Kind nicht mehr reicht, dann geht das Kind einfach nicht mehr in die Schule. Nicht?
Das wollte ich gerade fragen. Wie ist es einfach, dass man qualifizierte Arbeitskräfte findet?
Sehr, sehr schwierig. Also ich bin halt so weit, dass ich mir immer versuche, Junge zu suchen, die ordentliche Manieren haben, die wollen. Ich versuche die dann halt einfach aufzubauen. Nicht? Ich habe einen zum Beispiel, der was bei mir in der Werkstatt arbeitet, schwassen und schneiden und solche Sachen, der hat nichts kennen, wie er gekommen ist. Ja. Heute schwasst man der, wenn er, jetzt habe ich letztens so ein Gemüsehaus gebaut, so ein Netzhaus, die haben gesagt, so suche ich es, und der hat das fix fertig geschwasst. Ich habe mich um nichts kümmern müssen. Also man kann die auch schon anlernen. Und viele kannst du eigentlich sehr erfolgreich anlernen.
Was sind so die größten Herausforderungen, wenn du jetzt ein Unternehmer bist in so einem Land?
Die größten Herausforderungen sind sicher auf einer Seite natürlich die Angestellten. Das ist halt einfach wegen der Ausbildung, weil halt die Ausbildung zum Teil nicht vorhanden ist. Aber zum Beispiel bei mir als Lohnunternehmer, die größte Herausforderung ist einfach Ersatzteile. Ne? Also wir haben zwar Glasvertretung in Namibia, ich bin super happy damit, aber so wie jetzt zum Beispiel auf der Quadrant, auf der Presse ist mir die Rutschkupplung gegangen. Ja, muss die Kupplung scheinbar bestellen. Dauert 2 Wochen, bis die da sind. Und das in der Saison. Ich meine, da fangen sie in Schwitzen an, bei solchen Sachen. Feldhäcksler, Mähdrescher, Standard, ne? Ich habe einen Mähdrescher vor 4 überkauft. Im ersten Jahr, Problem mit dem AdBlue. Ja, 3 Wochen gestanden. Und das in der Saison, wenn du 1500 Hektar zum Dreschen hast. Das sind dann die spannenden Herausforderungen, nicht? Also.
Ja, wie kann man, also, das ist so schräg, das kann man sich als bei, sag ich mal, verwöhnter Österreicher eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Gibt es sowas Ähnliches wie ein Lagerhaus da bei uns? Oder?
Es gibt grundsätzlich, ja, es gibt zwei solche Branchenführer. Das ist eine heißt Cap Agri, das andere heißt Agra. Das sind genau das Pendant zu einem Lagerhaus. Also die verkaufen vom Handelsdünger über Spritzmittel, über Grundnahrungsmittel, über von der Scheibdruckung bis zum, also alles, was du in der Landwirtschaft brauchst, Bohrlochpumpen und solche Sachen kriegst du dort alles. Also das ist schon okay. Es geht halt, wie gesagt, hauptsächlich mit Maschinen. Und da ich halt der einzige Lohnunternehmer eigentlich in Namibia bin, in der Größenordnung, wie es ich mache, also wirklich so professionell, meistens ist ein Farmer, der was den anderen Farmer daneben hilft, ja, mit seinen Mähdrescher, was er halt hat. Aber so wie ich, der was wirklich, ich silliere ungefähr ein Jahr so 1000 Hektar, ich dresche in einem guten Jahr 2000 Hektar, ja, wir dann ungefähr 2000 Hektar heimmachen. Also das sind schon Größenordnungen, wo du mit großen Maschinen arbeitest. Aber ja, da ist halt Ersatzteillager, gibt es nicht. Also, ich habe extrem viel selber auf Lager, ja, wo ich einfach weiß, okay, das könnte kommen. Wenn ich eine Maschine kaufe, kaufe ich immer ein Ersatzteilpaket dazu. Ich habe zum Beispiel ein Peterser Tempo gekauft für 3 Jahre. Ja, aber dann bin ich natürlich hergegangen und habe gesagt, okay, alles, was auf der Maschine kaputt werden kann, würde ich extra haben. Egal, ob das jetzt die Lichtmaschine ist oder ob das Fotosensor ist oder ob das irgendwas auf dem Seekörper ist. Also ich habe jedes drum und gut war es auf Stock, weil in der zweiten Saison auf einmal hat ein Sensor nicht funktioniert. Und beim anderen hat es mir einmal ein Ding, andere Krallen geholt. Naja, wenn ich dann 2 Wochen stehe und das in einem Zeitfenster, wo du 1000 Hektar zum Abbauen hast, in 2 Wochen, weil dann ist die Zeit vorbei, dann bist du durch, ne? Kannst du einfach nicht erlauben, nicht? Also da musst du halt schon schauen, dass dein Ersatzteilmanagement sehr, sehr gut ist.
Ja, und vor allem eigentlich musst du das selber lernen, dass du total alles selber herrichten kannst, oder?
Also ja, das ist das, was wir halt sehr viel machen. Ich habe einen guten Freund, der hat eine Werkstatt, der ist ein Dreher und Fräser. Also selber machen ist, du musst einfach alles kennen. Ja. Also das ist, wenn du da unten nicht die Idee haben kannst, dass du sagst, okay, pass auf, ich krieg das Ersatz jetzt nicht innerhalb von kürzester Zeit oder ich hab's nicht, dann musst du das bauen können. Und das ist das, was uns schon sehr oft geholfen hat, nicht? Wo wir einfach dann sagen, okay, jetzt habe ich halt eine Keilrahmscheiben, aber innen der Durchmesser passt nicht, dann muss ich es austragen oder ich muss Buchsen bauen oder wie auch immer, viele solche Sachen. Nicht? Und auch wenn du sagst, okay, das muss ich jetzt nur zeitlich halten, bis das Ersatz halt da ist, oft hält es dann eh viel länger und bleibt da drinnen und du legst das Ersatz da ins Regal. Aber das musst du kennen, weil sonst verzweifelst du einfach.
Wie schaut es da aus mit Behördengänge und so? Sag ich mal, in Österreich haben wir da relativ starke Regelungen, gerade Richtung Düngung, Stickstoff, Abstand, wenn wir irgendwas bauen will, einhalten, Wasserschutzgebiet, das sind einfach so die Ärgernisse von Mitteleuropa. Wie schaut es da aus?
Natürlich gibt es bei uns auch Auflagen, das braucht man gar nicht sagen, aber wir sind wirklich auf der Insel der Seligen. Also als Landwirt kann ich schon selber noch bestimmen, wie viel Dünge und beim Wasserrecht gibt es natürlich, es kommt jetzt darauf an, liegst du in einem Wasserschutzgebiet, dann haben wir Wasserquoten. Da wird einfach ermittelt, wie viel Wasser du entnehmen darfst. Wenn du aber in einem Gebiet bist, wo du jetzt, sag ich jetzt nicht, in einem Hauptwassereinzugsgebiet bist, hast du noch keine Regulierung. Also das wird aber kommen. Finde ich auch gut, dass das kommt, weil einfach sie so viel auch da hat in Richtung Spielbäume und Besprühung, dass es irgendwie ein bisschen arg wuchert. Und du weißt halt nie, wie stark ist der Untergrund, Wasserspiegel wirklich oder wie viel Wasser liegt da unter dem Boden, weil das wissen wir alle nicht 100%. Und viele pumpen halt auch und deswegen sage ich auch, dieses im Winter den Weizen mit 1000 mm, das ist halt schon, ich habe das Gefühl, man macht dem Grundwasser schon einen Schaden. Und wenn dann ein paar trockene Jahre sind, dass dann schlechten Niederschlag hast, so wie wir es jetzt gehabt haben, über 7 Jahre, wo du mit 220, 230 mm Jahresniederschlag bist, dann sinkt der Wasserspiegel und dann werden Bohrlöcher trocken und dann ja, ist halt so wie überall, schreit der eine Bauer den anderen Bauern, ja, aber du besprühst und ich kann nicht besprühen und du nimmst uns das Wasser weg und ja, du weißt ja, es gibt überall, glaube ich, das gleiche Thema.
Ja, aber das haben wir in Europa eigentlich schon einen Luxus, dass wir genug Wasser haben, ne?
Ja, das muss man einfach sagen. Also, Das muss man wirklich sagen, da denkst du dir Namibia schon anders zu sein.
Ja. Jetzt gibt's ja schon, sage ich mal, Herausforderungen, von denen man bei uns eigentlich gar nichts ahnt. Aber wo siehst du eigentlich das große Potenzial in der namibischen Landwirtschaft?
Das große Potenzial ist einfach, wir hätten es an den Grenzflüssen, an den Gebieten sehr, sehr viel Wasser, ja, wo man auch sagen kann, man kann dort ordentliche Befüllungsanlagen aufbauen. Würden wir es schaffen, dass man, dass sich die Regierung mitzieht, ja, dass man sagt, okay, man gibt es auch in private Hand zum Teil jetzt man nennt es so, sogenannte Green Shames, was aufgebaut haben, und man setzt die richtigen Leute dort ein, dann wäre Namibia in der Lage, sie 100% selbst zu versorgen. Weil heutzutage, wir verwenden ungefähr 200.000 Tonnen Maismehl in Namibia im Jahr. Im Land produzieren wir ungefähr die Hälfte, 100.000. Und wir hätten aber locker das Potenzial, um ein Exportland zu sein. Aber da wird halt, es ist halt leider ein Thema, Korruption ist ein Thema in Afrika, sehr groß. In Namibia ist es geht, ist auch genauso da. Und dann wird halt einfach Fördergeld genommen, das was von Europa kommt. Und ja, sage ich jetzt einmal so, da verschwindet halt ein Teil. Und nicht einfach eingesetzt. Und dann geht es halt auch sehr viel ja, von meinem Bruder. Der Bruder muss dort den Betrieb kriegen oder muss halt dort angesiedelt werden, obwohl er nicht die Qualifizierung hat. Also man schaut da einfach nicht auf die richtige Qualifizierung. Das denke ich, das ist ein Problem, aber das Potenzial ist natürlich riesig. Jetzt hat sie zum Beispiel, das heißt Savannah Bee, da sind viel Farmer, ich glaube insgesamt sind 700 Farmer, die sie zusammengeschlossen haben, haben komplett eigenes Kapital aufgestellt, haben 200 Millionen Rand Eigenkapital aufgestellt, das sind ungefähr 10 Millionen Euro. Ja, 10 Millionen Euro Eigenkapital, haben dann eine Finanzierung dazu genommen selber und ist jetzt ein Schlachthof, Exportschlachthof für die EU, wo wir 50.000 Rinder im Jahr schlachten können und ist 100% in Pharmabesitz, also in Bauernbesitz. Also da sieht man schon, wenn man will, kann man auch was auf die Füße stellen.
Das war eigentlich schon mal ein richtig guter Anfang.
Sehr guter Anfang. Also wir rechnen auch damit, dass die Preise doch aufgehen. Also auch, weil man halt einfach komplett Mittelsmänner rauszieht. Und das ganz klare Entscheidung ist, der Schlachthof muss nur sich selber tragen und muss keinen Gewinn erwirtschaften. Das Geld halt durchgeht zum Farmer.
Was kann ich da jetzt als Landwirt erwarten, dass ich für so einen Schlagtreifen Stier kriege?
Schau, aktuell haben wir jetzt einen Kilopreis von 3,50 Euro, was wir kriegen. Also für die normale AB mit einer 1-2 Fettbeschichtung. Also nicht jetzt irgendein Magersrind oder Holzrind, aber so jetzt einmal halbwegs vernünftige Qualität, kriegen wir 3,50 Euro momentan.
Und wo liegen circa die Produktionskosten?
Das ist so schwierig, jetzt da eine Antwort zu geben, okay, weil sie einfach die Spanne so groß ist und Wirtschaft wirklich, wirklich von Betrieb zu Betrieb sehr, sehr unterschiedlich ist. Mache ich selber mein Kälber, kaufe das Kälber an. Also ja. Aber grundsätzlich kannst du sagen, wenn ich jetzt einen Absetzer mit 250 Kilo kaufe und versuche mal 550 zu kriegen, kannst du ungefähr sagen, in der Zeit, wo er die Zunahme hat, verdoppel ich quasi meinen Einsatz. Also kaufe jetzt um 10.000 Rand Rind an, ist das dann noch 2 Jahre ca. 20.000 Rand wert. Also ich verdoppel das Geld ungefähr in 24 Monaten.
Ja, ist eigentlich dann vom Verhältnis ähnlich wie bei uns, oder?
Ich kenne eigentlich so viel in der Zwischenzeit, weil ich jetzt so 15 Jahre weg bin und eigentlich davor auch nicht mit Rindermaß was zu tun gehabt habe, kann ich schwer sagen, aber ich denke, das wird wahrscheinlich ungefähr in der Größenordnung liegen, ne?
Du hast ja vorher auch angesprochen, dass du eben auch für andere Betriebe Hai und Silage machst. Ist das jetzt nur so ein Phänomen in deiner Region, dass man da wirklich Futtermittel konserviert und dann in der Trockenzeit futtert? Oder
hat sich schon ein bisschen? Nein, du weißt ja, im Leben sind immer Zufälle da. Es war eine ganz lange Zeit, also ziemlich 15 Jahre zurück. Jetzt sind es jetzt eigentlich 11 Jahre, wo ich für den einen Hauptbetrieb von mir arbeite, die sind auch das größte Feedlot, also so wie man die Feedlots kennt, auch in Südamerika, das größte Feedlot von Namibia, für den südlichen Kontinent relativ klein und mit 15.000 Rinder, was die stehen haben. Also wenn man da sagt, 15.000 Rinder, sagt ja jeder, bist du wahnsinnig, wie groß. Wenn man sich dazu aber im Vergleich ausschaut, das größte südafrikanische Feedlot hat 250.000 Rinder stehen, auf einem Lot, und die haben aber 6. Also da sieht man einfach die Größenordnung, nicht? Und die sind damals zufällig, weil ich auch Schubwappen verkauft habe, zu mir die Schubwappen anschauen gekommen. Und so hat das Ganze eigentlich angefangen. Wie die angefangen haben, haben sie gehabt 2 Spielpoints und wollten einen Bulldozer kaufen, um weiter zu entbuschen. Und haben sie gesagt, nein, willst nicht du für uns entbuschen? Und so habe ich bei einer angefangen. Und dann habe ich gesehen, okay, die haben aber Ackerbau. Und dann habe ich damals ein paar MP-Trucks gehabt noch von uns. Und so habe ich dann angefangen für Erne zu arbeiten auf dem Acker, zum Rippen, also zum Grubbern und zum Tiefen lockern und zum Abbauen. Und so hat sich das eigentlich so langsam aufgeschaukelt, bis wir dann eigentlich 2018 größer geworden sind. Dann habe ich den ersten Klaus Xerion gehabt, ich habe einen Quadrant gehabt, einen Ochs 50er Jaguar. Und dann waren wir da schon in einer Größenordnung von 150 Hektar unter Besprühung und 3000 Rinderstellplätze. Und dann ist eigentlich jetzt durch die Corona-Zeit das Ganze permanent gewachsen. Jetzt sind es auf 330 Hektar unter Besprühung, haben 15.000 Rinderstellplätze und haben einen eigenen Exportschlachthof in der Zwischenzeit gemacht und produzieren quasi für die 50.000 Rinder, was sie im Jahr schlachten, alle Rinder selber. Hey. Also das sind schon, das was ich immer sage. Ich habe letztens auch mit dem Robert so ein Gespräch gehabt und dann sage ich, ja, heuer habe ich wenig Droschen, ich habe 380 Hektar Droschen. Und dann, ja, aber 380 Hektar, das ist schon viel. Nicht? Also sage ich, ja, im Verhältnis für uns ist es eigentlich relativ wenig.
Also, gut, wenn man das im Verhältnis setzt, wenn wir am Anfang gesagt haben, dass die Betriebe halt einfach 5.000 Hektar Einheiten sind, dass das halt einfach für eine Familie ist, dann sind natürlich im Verhältnis 380 Hektar wieder.
Ja, das ist bei uns, wie gesagt, so ein Besprechungszirkel hat zwischen 15 und 35 Hektar. Gibt natürlich kleinere auch, aber grundsätzlich der Standard ist 15, 20 Hektar. Das ist auch, es ist entweder 3 oder 4 Toren Besprechungszirkel. Und die sind einfach, und für mich ist das halt jetzt nichts Großes, ja. Also, wenn du da in Österreich sagst, ich habe einen Schlag mit 20 Hektar, dann ist es schon was. Also, merke ich halt einfach, der Bruder lebt ja da in Österreich und halt auf einem Kurzbetrieb. Ich bewirtschaften 600 Hektar Ackerbau. Also ja, das ist eigentlich schon für unser Gegend da ein großer Betrieb.
Ja. Besprühungszirkel jetzt so für den Standard Österreicher, ist das quasi das, was man von den Luftaufnahmen, wenn man da in der Wüste die Grenkreise sieht?
Ja, genau so was ist das. Ja, das hat in der Mitte einen zentralen Wasserpunkt, wo das Wasser rauskommt. Und dann dreht sich quasi dieser ganze, um diesen Zentralpunkt dreht sich quasi ein Rohrsystem und geht einmal in Gas. Und dabei lässt das Wasser am Boden fallen.
Du hast ja gesagt, ihr habt früher auch Jagd gehabt. Habt ihr das komplett aufgehört oder machst du das für die Privaten weiter?
Ja, klar. Auf der Farm hast du einfach ein Wild. Und meine Leute, was bei mir arbeiten, kriegen, wie gesagt, auch Fleisch. Und ich habe auch noch ein paar Berufsjäger, die was jetzt wieder zu mir kommen und sagen, okay, ich habe Jagdgäste aus wo auch immer her, von Amerika bis Europa, egal. Und schießen dann halt ein paar Trophäen. Ich kriege das Fleisch, kriege noch ein bisschen Geld für den Abschuss. Und er kriegt seinen Teil vom Abschuss und halt hat er den Jäger den Jagdtag. Also das, was ich früher halt alles selber gemacht habe mit einer Jagd- und Gästefarm, habe ich einfach gesagt, ich will es einfach nicht mehr machen, weil mir einfach die Zeit fehlt. Mhm. Und außerdem will ich nicht jeden Abend und jedes Wochenende Gäste im Haus haben. Das war einfach eine Entscheidung von mir und von meiner Frau. Und heute bin ich einfach happy drüber. Ich komme ursprünglich aus der Gastronomie und bin jahrelang in der Gastronomie und in der Hotellerie gewesen. Und da bist du auch irgendwann noch mehr vom Punkt, wo du sagst, du pass auf, jetzt ist es auch genug. Und es passt auch so, wie es jetzt ist.
Da sind Rinder ein bisschen entspannter wie die Touristen wahrscheinlich.
Ja, absolut. Also die Rinder auf der Farm, ich habe einen wirklich sehr guten Vormann, also Manager auf der Farm oder Vormann, weiß ich nicht, wie man sagen soll, ein Bauarbeiter, der perfekt ist für die Rinder. Ich bin ganz, ganz glücklich mit dem. Der macht eigentlich alles. Wir machen sehr viel künstliche Befruchtung. Wir machen sehr, sehr viel Embryos auch, weil man einfach die Rasse gibt es halt in Namibia nur bei 2 Züchtern. Das bin ich und noch 2. Um Breite in der Zucht zu kriegen, brauchen wir halt einfach verschiedene Genetik. Das heißt, wir produzieren Embryos für Pflanzen, die normale Kreuzungskühe, die das quasi dann die reinrassigen Kälber austragen, um einfach aus einer Kuh halt nicht nur eine Kälbe zum Jahr zu kriegen, sondern dass wir halt, weiß nicht, 12, 13, 14 Kälbe rausholen. Also, und das macht er alles allein. Also da habe ich weiß, was wir machen, ich gebe das Programm vor, aber ich brauche mich nicht vom Kümmern, der nimmt man wirklich sehr, sehr viel an.
Machst du den Embryotransfer selber oder importierst du das aus Italien?
Sowohl es auch. Also wir kaufen Embryos in Italien. Ich war jetzt gerade wieder unten in Umbrien. Aber wir produzieren auch selber eigene Embryos. Ich habe sehr, sehr gute Blutlinien. Ich habe einige sehr, sehr gute Kühe, die wo sehr, sehr hohe Punktezahlen eingekürt sind, von denen auch sehr, sehr viel halt, von der Fruchtbarkeit, von der Formqualität, allem drum und dran. Und dann kaufe ich halt einfach wirklich von sehr, sehr guten Bullen, die was da drauf passen, lasse mich da sehr, sehr viel beraten. Da bocke ich einfach dann den richtigen Bullen auf die Kuh drauf, spüle meine Embryos, das mag der Dias sind für mich, die nur quasi Embryos und künstliche Befruchtung macht. Also die spezialisiert auf das und es funktioniert. Also wir haben momentan einen einen Durchschnitt von 7 Embryos pro Kuh pro Spülung. Wir spülen die Kühe einmal zweimal, dann decken wir es, dass es wieder trächtig wird, damit wir die Kuh auch nicht zu stark ausmerken, um das sozusagen. Und wir haben ungefähr 65% von den Embryos Erfolg, was wir einpflanzen.
Ja, das ist eigentlich, sage ich mal, vergleichbar mit Zahlen bei uns.
Ja, also ich tue es ja noch nicht so lang. Und wenn ich jedem mal sage, wir haben 65% Erfolg, sagen alle, das ist eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Ich habe jetzt wieder in Italien mit ein paar Tierärzte geredet und ich sage, du, alles, was über 35% ist, bist du eigentlich schon dabei. Also 60% ist schon sehr, sehr gute Erfolgsquote anscheinend.
Ja.
Aber ja, wie gesagt, wir haben das jetzt auch für 3 Jahre gemacht mit den eigenen, weil es halt einfach das selbstproduzierte Embryo wesentlich günstiger ist, als wie wenn ich jetzt Embryos ankaufe, ja, was ja logisch ist. Ne?
Ja.
Aber ich habe gesagt, okay, jetzt passt es für mich. Jetzt haben wir das 3 Jahre lang gemacht. Wir haben 6 Embryoprogramme durch. Das hat super funktioniert. Wir haben gute Anzahl an Rinder am Boden gekriegt. Wir haben gute Körper, wir haben gute Erfolge. Aber jetzt kaufe ich halt auch Embryos an, damit wenn ich ganz ehrlich mit mir selber bin, hänge ich auf 2 Blutlinien. Und das will ich einfach mehr breiter machen. Deswegen muss ich Embryos kaufen, um da einfach eine Breite reinzubringen.
Ist Kianina einfach auch, also du hast zuerst schon angeredet, dass halt wegen Gemüt total cool sind. Sind die auch spannend in Bezug auf Fleischqualität?
Ja, sehr. Also eine Kianina grundsätzlich ist ein Rind, was nicht leicht verfettet. Also du kannst ihn wirklich boosten. Also wenn du ihn im Futter relativ stark fütterst, verfettet er ja auch nicht leicht. Ist ein sehr, sehr mageres Fleisch. Die Fleischqualität wirklich gut. Und ich meine, wenn man sich dann anschaut, der Kianina normalerweise sollte ja auf 18 Monaten irgendwo bei 1000 Kilo Leben stehen. Dann redest du von einer Karkasse von 600, 630 Kilo und dann wird es natürlich bei einem T-Bone Steak oder bei einem Tomahawk oder was auch immer sehr interessant da nicht. Also deswegen ist schon ein sehr, sehr spannendes Thema auch von der Rasse her.
Du hast eben gesagt, du möchtest in Zukunft da schaffen, dass du es selber vermarkst. Möchtest du dann eben da selber einen Exportmarkt schaffen? Oder
Nein, da muss ich ehrlich sagen, das widerstrebt mir ein bisschen, um irgendwas in Namibia zu produzieren und es dann um die halbe Welt zum Schippen und dann in Europa zu verkaufen. Ich glaube, dass, und das ist halt ein Nischenmarkt, ein absoluter Nischenmarkt, ja. Wenn ich im Jahr, unser Ziel ist, dass wir in der Woche 10 Rinder schlachten können dann. Also das ist das Ziel, wo wir eigentlich in 5 bis 7 Jahren stehen wollen. Rein Kianina, also reinrassige Kianina, und dann die Idee ist, dass wir immer Freitag schlachten und Montag die 10 Karkassen an Delikatessgeschäften, die selber dann quasi zerwirken, verkaufen. Da gibt es die ersten Gespräche, da gibt es die ersten Anfragen. Also ja, das schaut eigentlich sehr, sehr vielversprechend aus. Außerdem ist es einfach von Preis her noch mehr eine eigene Nummer nicht.
Ich sage danke für das extrem spannende Gespräch und ich hoffe, dass wir die vielleicht in den nächsten Jahren noch ein bisschen weiter begleiten dürfen und dann schauen wir in ein paar Jahren noch, ob es dann zu den 10 vermarkteten Stück Kianina in der Woche gekommen ist.
Ja, ich denke schon. Also, wie gesagt, wir sind, wie gesagt, auf einem guten Weg. Ich sage auf jeden Fall danke für deine Zeit. Es war sicher auch interessant für ein paar Leute, die was hören und einmal ganz was anderes sagen. Ja. Man kann sich ja kaum was darunter vorstellen. Und ja, wenn wir in Kontakt bleiben, wirst du sicher immer wieder ein Update kriegen können und dann vielleicht ist wieder mal Zeit für einen Podcast.
Das schaffen wir.